whisky.de. Treffpunkt feiner Geister.
Wie alt soll ein Whisky sein? Die Reife kommt mit dem Alter. Oft werden wir gefragt, wie alt ein Whisky sein sollte. Das ist nun gar nicht so leicht zu beantworten. Es kommt darauf an, was für einen Zweck dieser Whisky zu erfüllen hat. Als Zutat in einer Whisky-Cola, die man extrovertiert als Gesellschaftscowboy an der Disco-Bar zu sich nimmt, gibt es keine speziellen Altersanforderungen. Gleiches gilt für den Wirkungstrinker, der sich sein tägliches Quantum Trost beim Discounter holt. In diesen beiden Fällen liegt das erforderliche Alter des Whiskys im Gesetz begründet. Ein Bourbon muss nach US-amerikanischem Gesetz ein Mindestalter von 2 Jahren aufweisen. In der EU beträgt die Mindestreifezeit dagegen 3 Jahre. Doch was bedeutet eigentlich das Alter auf der Whiskyflasche? Wofür steht es? Welche Zeitspanne ist gemeint? Einsteiger in der Materie unterliegen oft einer Täuschung. Man findet zum Beispiel im Keller des Erbonkels eine Flasche Johnny Walker Red Label und ein grober Überschlag zeigt, dass diese Flasche seit mindestens 30 Jahren dort ruhte. Ist dieser Whisky nun wirklich 30 Jahre alt? Mitnichten. Dem Johnny Walker Red Label sagt man ein Alter von 3 Jahren und einem Tag nach. Die Nachfrage nach diesem meistverkauften Whisky der Welt ist so groß, dass man sich bzw. dem Whisky keinen Tag länger als das gesetzliche Minimum gönnt, bevor er aus dem Eichenfass in die Flasche kommt. Und hier sehen wir das Hauptunterschiedsmerkmal zwischen Whisky und Wodka. Nach dem Brennvorgang der Destillation wandert der Wodka direkt in die Flasche, wogegen der Whisky noch mindestens 3 Jahre im Eichenholzfass reifen muss, bevor er sich Whisky nennen darf. Während dieser Reifezeit entzieht der starke Alkohol im Rohwhisky ein ganzes Potpourri an Aromen dem Eichenholz des Fasses. Dabei färbt sich der Whisky auch braun, weshalb man im Fachjargon von einer braunen Spirituose spricht. Damit wird unmittelbar klar, dass sich in der obigen Johnny Walker Flasche ein 3-jähriger Whisky befindet, der 30 Jahre lang weitgehend unverändert in einer Flasche konserviert wurde. Hochwertigen Single Malt Whisky reift man deutlich länger im Fass. Dabei unterscheidet der Fachmann 2 physikalisch unterschiedliche Reifevorgänge. Probiert man Rohwhisky unmittelbar nach dem Brennen, so ist er farblos und wasserklar, schmeckt meist deutlich fruchtig, natürlich scharf und etwas metallisch. Der erste der beiden gleichzeitig ablaufenden Reifevorgänge ist die sogenannte subtraktive Reifung. Unangenehme Aromen werden im Whisky abgebaut bzw. ihm entzogen. Das geschieht wiederum auf 2 Arten. Einmal zersetzen sich chemisch instabile leichte Aromen, die meist einen scharfen Geruch abgeben. Wer schon einmal an den Vorschutz, also beim Vorlauf, beim Brand, gerochen hat, der weiß, wie nasenzerfetzend diese Substanzen sind. Und da man selbst bei sorgfältigem Abtrennen des Vorlaufs immer ein paar Moleküle dieser Substanzen mit in den Rohwhisky bekommt, muss man warten, bis sie der Whisky bei der Reifung verloren hat. Einmal zersetzen sie sich über die Jahre selbst, da sie nicht so stabil wie die längerkettigen Aromaöle sind. Auf der anderen Seite besitzt ein ausgebranntes Eichenfass eine dicke Schicht an Holzkohle auf seiner Innenseite, die als Aktivkohlefilter wirkt und diese scharfen Substanzen aus dem Whisky herausfiltert. Durch diese subtraktive Reifung hat der Whisky deutlich an Schärfe verloren. Ich durfte einmal an einem solchen Whisky probieren, der in einem völlig ausgelaugten Fass für viele Jahre reifte. Das Ergebnis war eine ziemlich tote und nicht scharfe Flüssigkeit, der es an Lebendigkeit und Aroma fehlte. Für diesen Aromenzuwachs ist die 2. gleichzeitig laufende additive Reifung zuständig. Additiv wird sie genannt, da bei einem frischen, aktiven Fass nicht nur Aromen abgebaut, sondern auch neue Aromen aus der Fasswand in den Whisky eingetragen werden. Doch das kann einfaches Eichenholz nicht leisten. Die Fässer müssen zuerst mit Hitze behandelt und aufgeschlossen werden. Die Holzfässer werden dazu mit Temperaturen bis zu 200 Grad viele Minuten erwärmt, bis das Wasser im Holz zu kochen beginnt. Diesen Vorgang nennt der Fachmann Toasten. Dabei wird die Zellulose in der Fasswand zum Teil in Holzzucker gespalten, der dann karamellisiert und für die braune Farbe im Whisky sorgt. Auch wird das Lignin, die Stützsubstanz in der Holzfaser, zu einem Teil in Vanillin umgewandelt. Anschließend werden die Fässer noch für einige zig Sekunden mit heißer Flamme ausgebrannt, um die oben beschriebenen Holzkohleschichten zu erzeugen. Diese thermische Behandlung der Fässer erzeugt eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Aromen im Holz, die das Ergebnis der Whiskyreifung so interessant macht. Schotten sind nun sparsame Leute und verwenden Fässer mehr als einmal zum Reifen ihrer Whiskys. Beim ersten Mal entzieht der Whisky recht zügig diese aktiven Holzsubstanzen. Befüllt man das Fass jedoch ein zweites oder ein drittes Mal, so wird der Alkohol des Whiskys immer weniger Aroma aus der Fasswand extrahieren können. Nun ist Fass nicht gleich Fass. Auch wenn alle Fässer in USA und in Schottland laut den Gesetzen aus Eiche sein müssen, so ist doch amerikanische Eiche nicht gleich europäische Eiche. Während die amerikanische Weißeiche sehr mild und weich den Whisky reift, so setzt die europäische Eiche heftige Tannine frei, die einen Whisky schnell bitter werden lassen können. Die Amerikaner lassen für ihren Bourbon ausschließlich frisch gebaute Fässer aus amerikanischer Weißeiche zu. Die Schotten wollen dagegen fast ausschließlich zuvor verwendete Fässer haben. Diese haben den Vorteil, dass die stärksten Fassaromen bereits ausgelaugt sind und die kräftige Eiche nicht sofort den Whisky vereinnahmt. Wer mit Bourbon oder Tennessee Whisky nicht viel anfangen kann, dem schmeckt normalerweise diese frische amerikanische Weißeiche nicht. Doch nicht nur Bourbon reifte zuvor in den schottischen Fässern. Auch Starkweine wie Sherry und Portwein sowie normale Weine dürfen zuvor für die Schotten im Whisky-Fass reifen. Die Reifung von Whisky in diesen Fässern zieht infolge nicht nur die vom Wein übrig gelassenen, weniger aufdringlichen Eichenaromen, sondern auch die Weinaromen aus den Fassdauben. Doch kommen wir zu unserer eingangs gestellten Frage zurück. Wie alt darf nun ein Whisky sein? Aus Genießersicht sollte ein Single Malt nie jünger als 7 oder 8 Jahre sein. Denn jüngerer Whisky hat seine subtraktive Reifung noch nicht abgeschlossen und Qualitätseinbußen durch scharfe Aromen sind zu erwarten. Es gibt jedoch Ausnahmen. Besonders rauchige Single Malts werden gerne jung genossen, da die metallische Schärfe unter dem Rauch nicht so deutlich spürbar ist und kurzgereifter Rauch heftiger ausfällt als langgereifter Rauch. Der baut sich während der Reifezeit zu komplexeren Aromen ab. Wer also die volle Ladung Rauch erleben will, der muss einen jungen Whisky wählen. Der Großteil der guten Single Malt Whiskys wird mit einem Alter von 10 Jahren in Großbritannien genossen. Für Kontinentaleuropa reift die Mehrzahl der Whiskys dagegen 12 Jahre. Brennereien wie Macallan reagieren darauf und füllen sowohl 10-Jährigen als auch 12-Jährigen ab. Andere Brennereien wie Ardbeg oder Glenfiddich scheren sich um diese Vorlieben der Verbraucher nicht. Den Standard Ardbeg gibt es ausschließlich mit 10 Jahren und den jüngsten Glenfiddich nur mit 12 Jahren. Ist ein 12-Jähriger nun besser als ein 10-Jähriger? Es kommt darauf an, was von dem Single Malt erwartet und was für Fässer der Hersteller für die abgefüllten Chargen ausgewählt hat. Im Fall von Glenfiddich, die nahezu 100% ihres Whiskys als Single Malt abfüllen, ist der 12-Jährige sicherlich besser als der damals rund 8-Jährige, der keine Altersangabe trug. Bei einem solchen Massenmalt werden auch die schwach gereiften Whiskys und die mitunter dreifach befüllten Fässer in den fertigen Single Malt mit eingemischt. Hier bedeutet mehr Lagerzeit auch mehr Aroma. Im Fall von Ardbeg oder Macallan, die nur einen Teil ihrer Produktion für die Standardabfüllung verwenden, kann auch eine proaktive Fassauswahl von jüngeren Single Malts zu einem gut gereiften Ergebnis führen. Glenmorangie füllt ebenfalls 100% seines Whiskys als Single Malt ab. Um die Qualität hochzuhalten, hat man sich vor ein paar Jahren dazu durchgerungen, Fässer nur noch 2-mal zu verwenden, Warum greifen nun mehr und mehr Genießer zu Whiskys mit deutlich höherem Alter? Je länger ein Whisky im Eichenholzfass reift, umso mehr Eichenaromen werden aus der Fasswand übernommen und umso komplexer fällt der Geschmack aus. Wenn wir Genießer Whisky wegen seiner Eigenschaft als brauner Spirituose gegenüber dem Wodka und Korn vorziehen, dann ist es nur logisch, dass Genießer ihren Whisky umso lieber mögen, je länger er im Fass reifte. So wundert es nicht, dass die schottischen Single Malt Whiskys im reifen Alter von 18 bis 25 Jahren auf dem Wunschzettel der meisten Whisky-Liebhaber stehen. Doch da diese Whiskys mit steigendem Alter überproportional teurer werden, bleibt der Wunsch oft nur der Vater des Gedanken. Hat man sich über die Jahre an die hohen Preise und dann an den vollen, intensiven Geschmack dieser älteren Single Malts gewöhnt, dann kommt die finale Frage für den Interessierten. Wie schmeckt ein 40-jähriger oder noch älterer Single Malt? Und hat man sich dann zur erheblichen Geldausgabe durchgerungen, wird es nicht einfacher. Welchen der alten soll man wählen? Erinnert man sich an die oben beschriebenen physikalischen Vorgänge bei der Reifung, dann hat man schon die Hälfte seiner Entscheidung vorbereitet. Wenn man einen stark rauchigen Single Malt sucht, dann muss man gar keine sehr alten Whiskys wählen. Denn in den ältesten Whiskys hat sich der Großteil des Rauchs bereits abgebaut. Wählt man dagegen einen sehr hellen Single Malt aus, dann weiß man, dass sich im Fass während der 40 Jahre nicht wirklich viel getan hat. Zu viele Whiskys zuvor hatten die Aromen bereits aus der Fasswand herausgezogen. Wenn man also einen 40-jährigen Single Malt wegen der langen Reifung und nicht nur wegen der Zahl auf dem Label und dem damit verbundenen Prestigegewinn erwerben möchte, so muss man auf eine besonders gute Fassreifung achten. Whiskys aus Ex-Bourbon-Fässern sollten goldenbraun gegen das Licht erscheinen und die im Ex-Sherry-Fass gereiften Single Malts müssen deutlich dunkler und kaffeebraun ausfallen. Nur in diesen extremen Fällen können Sie den jahrzehntelangen Einfluss der Fassreifung letztendlich wirklich erfahren. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar dieser sehr alten Flaschen empfehlen. Machen Sie sich dabei bitte nicht zu viele Sorgen, dass Sie vielleicht den falschen Whisky erwischen. Wenn ein Whisky 40 Jahre in einem aktiven Fass reifte, dann wird das Fass sowieso die Überhand im Aroma nehmen und den eigentlichen Brennereicharakter der jeweiligen Brennblasen und Gärverfahren so weit überdecken, dass kaum noch Unterschiede zu entdecken sind. Diese Dominanz des Fasses kann sogar so weit gehen, dass man mit letzter Sicherheit sehr alte Cognacs, Whiskys und Rums nicht mehr auseinanderhalten kann. Hat man seine Exkursion in die sehr alten Whiskys irgendwann hinter sich gebracht, dann wird man das ideale Alter für seine eigenen Lieblingswhiskys finden. Beim Autor dieses Artikels sind das Alterszahlen von 18 bis 30 Jahre. Jünger ist okay, wenn das Holz gut war, und älter mag ich es nur, wenn das Fass nicht zu dominant wurde. Die Liste empfehlenswerter 40-jähriger Whiskys: Strathyler, G&M 40 Jahre. Glenfarclas 40 Jahre, Glen Grant Rare Reserve Signature 40 Jahre, Bowmore Rare Reserve Signature 40 Jahre und Dalmore 40 Jahre. Liste noch älterer empfehlenswerter Whiskys: Glenlivet G&M 1965, Glen Grant G&M 1963, Strathyler G&M 1957, Mortlach Private Collection G&M 50 Jahre, Glenfarclas Family Cask 1962, Bowmore White 43 Jahre.